Wir machen mal ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch vor, es gäbe ein sorglos Paket. So wirklich ein komplettes. Okay? Also einmal gebucht und dann alle Sorgen für immer losgeworden. Okay? Wenn es so ein sorglos Paket gäbe, was wärst du dann bereit, dafür zu zahlen? Ich mache mal mit Handzeichen, okay? Ich hoffe, wir haben hier ein paar Mutige, die sich outen. Also, wer wäre so mit 1.000 Euro für dieses komplette Sorglospaket dabei? 1.000 Euro, einmal 1.000 Euro und dann alle Sorgen für immer los. Also ich sehe schon einige, ne? Also sehr gut, sehr gut. Vielleicht ist das ein bisschen zu teuer für manche. Wer wäre denn bei 100 Euro dabei? Einmal 100 Euro, dann, ja, okay, da kommen schon mal ein paar mehr dazu. Jetzt für die ganz modernen Leute, heutzutage ist ja alles im Abonnement, sagen wir mal so 10 Euro Monatsabonnement und dann alle Sorgen für immer los. Okay, also ein paar Leute auch. Vielen Dank euch. Wir sprechen ja in unserer Predigtreihe über die Bergpredigt und wir gehen so Schritt für Schritt durch den Text, das, was Jesus vor etwa 2000 Jahren gepredigt hat, und zwar zu den Menschen, die ihm nachfolgen wollten. Und wir haben die Serie überschrieben mit dem Titel Von Jesus Leben lernen. Und darum geht es auch in den letzten Wochen. Habt ihr das sicherlich schon mitbekommen? Wenn nicht, dürft ihr gerne auch nochmal online in unserem YouTube-Kanal nachschauen. Da werden dann die Predigten auch ausgestrahlt und bleiben auch erhalten. Also da dürft ihr gerne nochmal nachschauen. Und heute lesen wir im Matthäus-Evangelium weiter, Kapitel 6, von Vers 19 bis zum Ende des Kapitels, Vers 34. Und ich habe euch heute die Übersetzung der guten Nachricht mitgebracht, die vielleicht die ein oder andere Formulierung ein bisschen mehr in das moderne heutige Deutsch überträgt. Dort sagt Jesus zu allen Menschen, die ihm nachfolgen wollen, Vers 19, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Was Jesus hier kurz und bündig auf den Punkt bringt, ist, alle materiellen Güter sind vergänglich. Und deshalb können sie uns auch per Definition keine letzte Sicherheit bieten. Ja, manchmal ist es so, ne? Wir denken, wenn ich erst das Auto habe oder wenn ich erst das Haus habe oder wenn ich erst den Betrag XY auf meinem Konto habe, dann fühle ich mich sicher. Aber die Wahrheit ist, jeder, der das mal versucht hat, der wird feststellen, das Haus macht so viel Arbeit. Ich habe so viele Häuslebesitzer kennengelernt, die nach der Bauphase oder Umbauphase zu mir gesagt haben, wenn ich das gewusst hätte, ich weiß nicht, ob ich mir das je angeschafft hätte. Oder Leute, die ein Auto haben, wissen, am Anfang ist es vielleicht alles noch lustig, aber spätestens, wenn dann der erste TÜV ansteht oder der Ölwechsel oder dann die größeren Reparaturen irgendwann einmal, dann denkt man sich, ui, das ist doch kein sorglos Paket. Und so ähnlich ist es auch mit Geld. Ja, wir wissen heute aus der Psychologie, dass ein bestimmter Betrag an Geld uns eine gewisse Freiheit und Sicherheit im Leben gibt, dass wir wissen, es gibt auf jeden Fall genug zu essen, ich werde morgen meine Miete bezahlen können. Aber sobald das ein bisschen mehr wird, fangen wir an, uns noch mehr Sorgen zu machen, weil dann geht's los. Was ist, wenn ich das Geld verliere? Was ist, wenn ich das anlege und die Inflation frisst es auf? Oder wenn ich es irgendwo in meinen Strumpf stecke oder im Garten vergraben, soll alles vorgekommen sein, ja? Kein Tipp von mir, aber ne? Also dann, und dann stellen wir fest, oh, aber was ist, wenn es dann doch weg ist? Und so merken wir, dass der Besitz, der uns vielleicht auf den ersten Blick Sicherheit verspricht, gar keine wirkliche Sicherheit bietet, sondern viel mehr Sorgen mit sich bringt. Und die Frage ist, was heißt es dann, Schätze bei Gott im Himmel zu sammeln? Jesus macht das an einer anderen Stelle sehr drastisch deutlich, wo er von einem jungen Mann gefragt wird, der sehr reich ist und der Jesus nachfolgen will. Und Jesus weiß, wie sehr er an seinem Reichtum hängt. Und er sagt, verkauf alles und gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Und dieser junge Mann, der hat das nicht übers Herz gebracht. Also es wird deutlich, im Kolosserbrief sagt Paulus Kapitel 3, investier dein Geld, ich sage das mit meinen Worten, und deinen Besitz in Gottes Reich, in das, was ewig bleibt. Viel wichtiger aber als die Frage, was du mit deinem Besitz machst, ist die Frage, was dein Besitz mit dir macht. Und das ist die Kerbe, in die Jesus reinhaut. In Vers 21 sagt er, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Wenn dein Schatz in deinem Garten vergraben ist, dann wird dein Herz auch dort sein. Euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Unser Kontoauszug zeigt, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Und deshalb macht Jesus deutlich, deswegen sagt er, lass dich nicht von Geld beherrschen, sondern beherrsche es, indem du es dorthin tust, wo du wirklich deine Schätze haben willst. Investier dein Geld, deine Zeit, deinen Besitz dort, wofür dein Herz schlägt und schlagen soll. Es gibt ja so ein Sprichwort, Geld verdirbt den Charakter. Und ich glaube, da ist wirklich was Wahres dran. Und man könnte sicherlich ein paar Beispiele anführen von Leuten, die zum Beispiel sehr schnell reich geworden sind, zum Beispiel durch einen Lottogewinn. Und ihr kennt wahrscheinlich auch all die ganzen Geschichten, wo dieser Lottogewinn schneller zerronnen ist, als er gewonnen wurde. Und am Ende diese Menschen noch tiefer gefallen sind, als sie vielleicht vorher dastanden. Oder vielleicht habt ihr schon mal von reichen, geizigen Leuten gehört, spätestens die Kinder, die Donald Duck gelesen haben, die wissen, wie das funktioniert. Menschen, die so reich sind, aber so geizig, dass sie einsam und verbittert sterben. Aber, und vielleicht werdet ihr jetzt sagen, Robert, es gibt ja auch reiche, großzügige, erfolgreiche Menschen, die wirklich ihr Herz am rechten Fleck haben. Und tatsächlich, in der Bibel kennen wir eine ganze Reihe von diesen Menschen und auch aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass es sehr reiche Menschen gab, die ihr Herz wirklich am rechten Fleck haben. Und auch heutzutage gibt es diese reichen Leute. Also es kommt drauf an. Und vielleicht könnte man sogar besser sagen, Geld offenbart den Charakter. Egal, ob man arm ist oder ob man reich ist. Und Jesus sagt dann weiter, Vers 22 und 23, eine etwas obskure Stelle. Dort sagt er, aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, wörtlich heißt da, wenn dein Auge böse ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichts in dir nur Dunkelheit ist? Das ist wirklich eine bisschen schwer verständliche Stelle, aber mir scheint das so, was Jesus hier sagen will, ist, er bringt ein Beispiel und er sagt, schau, unser Auge prägt ja die Wahrnehmung der Welt. Ja, und wenn unsere Wahrnehmung der Welt getrübt ist, zum Beispiel von Geld oder Machtstreben oder von Neid, von Habsucht, von Gier, dann bekommen wir eine Wahrnehmung, eine falsche Wahrnehmung von unserer Welt. Und diese falsche Wahrnehmung macht wieder etwas mit unserem Herzen und mit unserem Auge. Ja? Und dann entsteht so ein Teufelskreislauf der Negativität, der sich immer weiter ausbricht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns früher oder später, am besten früher, entscheiden. Entscheiden zu sagen, nein, wir folgen nicht diesem bösen Kreislauf von Neid und Habgier, sondern wir durchbrechen ihn. Jesus bringt es dann so auf den Punkt in Vers 24, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Wörtlich sagt Jesus dort ein aramäisches Wort, das heißt Mammon. Wer ist Herr und wer ist Diener? Was ist Mittel und was ist Zweck? Gott oder Geld? Wem vertrauen wir? Was gibt uns Sicherheit? Wer bestimmt, was gut und richtig ist für mich? Wenn Jesus vom Geld spricht, dann spricht er immer und immer wieder von diesem Mammon. Und ganz ehrlich, Jesus spricht wahrscheinlich über kein anderes Thema so häufig wie über Geld. Ich weiß noch nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber wenn ihr die Evangelien lest, dann werdet ihr feststellen, dass ein sehr großer Teil seiner Lehre darin besteht, dass er Geldthemen bewegt. Und die Frage ist, warum? Und ich glaube, die Antwort liegt darin, dass Jesus versteht, dass Geld Macht bedeutet. Eine Macht, die etwas mit uns macht. Geld ist nicht neutral. auch wenn es vielleicht so den Anschein erwecken möchte. Es ist nicht nur ein Mittel zum Zweck. Gott, Geld hat die Macht, uns zu verändern und zu beherrschen. Uns gefügig zu machen. Wenn Geld unser Gott ist, unser Herr ist, dann kann es ganz schnell sehr hässlich werden. Und wisst ihr, ich musste da an eine Geschichte denken, das ist eigentlich schon ein ganzer Epos, und zwar aus dem Herr der Ringe. Vielleicht kennen einige den Film oder das Buch. Ich muss ehrlich sagen, beim Film, da bin ich mir nicht sicher, ob ich da eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen kann, aber die Bücher sind wirklich klasse. Und da geht es um einen Ring. Ihr seht ihn da an der Kette und der Held in dieser Geschichte ist junger Mann aus dem Auenland, Frodo. Er ist ein Hobbit, richtig? Ich hoffe, ich bringe die nicht durcheinander hier. Und er bekommt diese unglaubliche Aufgabe, diesen Ring, der die Macht hat, jeden zu knechten. Ja, es ist so quasi die größte Macht in dieser Welt, in der diese ganzen Fabelwesen von Herr der Ringe leben. Und diesen Ring quasi sicher zu vernichten, das ist sein Auftrag. Und jeder versucht natürlich, Macht über diesen Ring zu gewinnen und damit Macht auszuüben. Und Frodo, der wirklich ein bisschen naiv und eigentlich ein herzensguter Mensch ist, geht mit seinen Begleitern los und erlebt viele Abenteuer. Aber am Ende ist es so, dass er immer und immer wieder in ganz brenzlichen Situationen diesen Ring benutzt. Und zwar macht dieser Ring ihn für den Moment unsichtbar. Er kann also vor seinen Feinden verschwinden. Aber jedes Mal, wo er diesen Ring benutzt, macht dieser Ring etwas mit ihm. Und wir finden dann eine abschließende Szene. Es ist tatsächlich so, dass es noch einen anderen gibt, der ihn verfolgt, nämlich Gollum. Das ist ein ganz hässliches Wesen. Das war auch mal ein Hobbit. Das ist eine andere Geschichte aus einem anderen Buch. Aber er war auch mal ein normaler Mensch, wenn man so sagen will, ein ganz normales Wesen. Und dieser Ring, den er lange Zeit bei sich hatte, hat ihn ausgelaugt und kaputt gemacht. Und als er ihn verloren hat, hat er nichts anderes im Sinn als diesen Ring wieder zurück. Und so macht er sich an Frodo ran. Es entsteht eine ganz schwierige Symbiose. Und am Ende stehen sie bei dem Schicksalsberg vor diesem Lava-Vulkan, wohin Frodo diesen Ring reinwerfen soll. Das ist sein Auftrag und das will er auch. Und dann entsteht ein Kampf. Einmal der Kampf Frodos mit sich selbst, ja, der sich fragt, will ich wirklich diesen Ring abgeben? Und dann kommt Gollum und versucht ihn nochmal im letzten Moment, bevor dieser Ring vernichtet wird, diesen Ring abzunehmen. Und es entsteht ein Kampf. Und am Ende ist es so, dass tatsächlich, ich will nicht zu viel spoilern, aber am Ende versinken Gollum mit dem Ring in diesen Lavafluten. Und Gollum wird mit dem Ring, der sie knechtet, mit vernichtet. Frodo verliert bei der Geschichte, das ist ein bisschen unappetitlich, aber er verliert seinen Finger. Ja, das ist Teil dieses Kampfes, den er dort ausfechten muss mit sich selbst und mit Gollum. Und ich glaube, das ist eine wirklich sehr schöne Beschreibung von dem, was tatsächlich passiert mit Geld, mit dem Mammon, von dem Jesus hier spricht. Wenn ich Geld liebe, werde ich Gott verachten. Aber wenn ich Gott liebe, dann verliert das Geld seine Macht über mich. So ähnlich wie bei Frodo. Immer wenn er an das schöne Auenland denkt, ja, wo er herkommt. Immer wenn seine Freunde, vor allen Dingen Sam, der ihn wirklich treu begleitet, wenn er an ihn denkt, diese Beziehung, die rettet ihn davor, dass er der Macht dieses Rings erliegt. Was bedeutet das für uns ganz praktisch? Jesus sagt, Vers 25, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Ich glaube, das ist so eine ironische Spitze von Jesus. Ne? Jesus mag das auch mit der Ironie. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen würden, ja, ich glaube, die Sorgen haben mir einige Tage meines Lebens verkürzt. Aber verlängern ganz bestimmt nicht. Vers 28. Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht und sie machen sich kleine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Was Jesus hier deutlich machen will, ist in der Kürze der Zeit so zusammenzufassen. Wenn wir uns auf Geld verlassen, dann müssen wir uns auch um alles kümmern. Dann müssen wir uns viele Sorgen machen. Dann ist es nie genug. Dann zerbrechen wir uns den Kopf darüber, über Dinge, die wir häufig gar nicht ändern können. Ich möchte hier eine kleine Anmerkung machen. Es ist wichtig, dass wir das nicht missverstehen. Jesus, er spricht hier nicht von unverantwortlichem Handeln, sondern von vertrauensvollem Handeln. Also er sagt, wir sollen sorgfältig handeln, aber sorglos. Denn wenn wir uns auf Gott verlassen, dann schenkt er uns alles, was wir brauchen. Gerne, zur rechten Zeit und reichlich. Dann reicht es nicht nur für uns. Und das macht Jesus hier wirklich schön und bildhaft deutlich. Es reicht nicht nur für uns. Dann können wir großzügig mit anderen Menschen teilen. Und die entscheidende Frage ist, und die kann Jesus uns nicht abnehmen, die müssen wir selbst beantworten. Glaube ich das? Glaubst du das? Vertraue ich Gott wirklich? Es gibt eine Geschichte von einem Seiltänzer, der ein großes Spektakel veranstalten wollte an den Niagarafällen. Und es wurde lange eingeladen. Mittlerweile gibt es schon auch mehrere moderne Versuche, das zu tun, ne? mit so einem Seil quer über diese riesigen Wasserfälle mit der ganzen Gischt, wie ihr sie da seht, drüber zu balancieren. Und tatsächlich tat dieser Seiltänzer genau das. Eine große Menge stand am Rand und schaute sich das Spektakel an. Und als er über die zurückgekommen war, applaudierte die Menge. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, so ein ganz kleiner roter Punkt in der Mitte. Das ist von einer modernen Aktion. Aber das war wohl eine der ersten. Und die Leute waren so schwer beeindruckt, dass er das geschafft hatte. Und dann fragt er sie, was glaubt ihr? Glaubt ihr, ich schaffe es, mit einer Schubkarre das Gleiche wiederzumachen, diese Niagarafälle zu überqueren? Die Leute sagten, natürlich glauben wir das, du bist ja eben gerade schon drüber gelaufen. Also hat er sich eine Schubkarre geholt, zack, aufs Seil und wieder die gleiche Nummer. Und als er wieder zurückkam mit der Schubkarre, applaudierte die Massen einfach unglaublich, dass er das auch noch geschafft hatte. Und dann fragt er, glaubt ihr mir, dass ich einen Mensch in der Schubkarre über das Seil transportieren kann? Da sagten Leute in ihrer Euphorie, natürlich schaffst du das. Und dann fragt er, wer steigt ein? Und auf einmal bekam der Glaube eine ganz andere Dimension. Und das ist der Glaube, zu dem Gott dich und mich heute herausfordert. Wenn wir ein Sorgen loswerden wollen und ein sorgloses Leben führen wollen, dann ist die Frage, steigen wir in Gottes Schubkarre ein? Mit der Taufe haben Pia und Claudia öffentlich bekannt, ja, wir vertrauen unser Leben Jesus an. Und diese Entscheidung war ein Prozess, Aber am Ende gab es einen Punkt, an dem sie mutig diesen Vertrauensschritt gegangen sind. Sie Jesus ihr Leben anvertraut haben. Darauf vertraut haben, dass Jesus wirklich ihr Leben bereichert. Sie vertrauten, dass Jesus mit ihrer Schuld in ihrem Leben zurechtkommt. Dass er sie tatsächlich bezahlt hat am Kreuz, ein für alle Mal. Sie vertrauten darauf, dass Jesus wirklich ihr Bestes will und ihnen nur das Allerbeste geben wird. Sie vertrauten ihm ihre Sorgen an, weil sie wissen, dass er sie versorgen wird. Und meine Frage an dich ist, vertraust du Jesus so auch? Und wenn nicht, was hält dich davon ab, Jesus zu vertrauen? Von ihm leben zu lernen? Ist es vielleicht die Angst, Kontrolle abgeben zu müssen? Ist es vielleicht der Stolz, dass wir sagen, ja, also wir können es ja nicht so abhängig machen. Ja? Man muss ja doch irgendwie auch nochmal selbst was tun. Und vielleicht ist es auch einfach, dass du sagst, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht so viel über Jesus. Ich kenne ihn noch nicht gut genug, um wirklich alles auf diese eine Karte zu setzen. Da möchte ich dich heute ermutigen. Fang klein an, Vertrauen aufzubauen. Ich möchte ein paar Tipps geben, wie das aussehen kann. Überleg mal, was bereitet dir vielleicht gerade akut Sorgen? Und du musst das niemandem erzählen, einfach nur zwischen dir und Gott. Bitte Jesus, dir diese Sorgen abzunehmen, egal was es ist, und für dich zu sorgen. Und schau mal, was dann passiert. Und wenn du sehr mutig bist, dann kannst du das gerne auch einem christlichen Freund oder einer Freundin von dir erzählen und sie gerne auch bitten, dafür zu beten. Und dann werdet ihr zusammen sehen und staunen. Ich bin überzeugt, ihr werdet es wirklich erleben, dass Gott diese eure Sorge euch nicht nur ernst nimmt, sondern sich in einer Art und Weise um euch kümmern wird, um dich kümmern wird, wie du das dir vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst. Das ist vielleicht ein kleiner Schritt. Noch viel wichtiger ist, dass du Jesus wirklich persönlich kennenlernst. Nimm dir die Zeit, in der Bibel zu lesen. Ja, das Markus-Evangelium, Eugen hatte da schon Passagen daraus vorgelesen. Es ist ein sehr kurzes und kompaktes Evangelium und ich kann euch nur empfehlen, das anzufangen zu lesen. Wenn du noch keine Bibel hast, wir schenken dir gerne eine. Das ist gar kein Thema. Ja, es gibt mittlerweile sogar kostenlose Bibel-Apps, wo man in allen möglichen Bibelübersetzungen das lesen kann. Einfach auf ein Handy laden, im App-Store nach der Bibel suchen und dann könnt ihr da drin lesen. Lern diesen Jesus kennen. Wahrscheinlich, wenn du anfängst, in der Bibel zu lesen, werden sich viele Fragen auftun. Das ist ganz normal. Ja, wir alle haben viele Fragen und vor allen Dingen, wenn es um so existenzielle Vertrauensthemen geht. Und da kann ich dich auch nur ermutigen. Wir haben verschiedene Kleingruppen, die sich an verschiedenen Abenden in der Woche an verschiedenen Orten hier in Bonn und Umgebung treffen. Und vielleicht ist so eine Kleingruppe genau der richtige Ort für dich, wo du all diese Fragen einfach stellen kannst. Sagen kannst, ich habe es gelesen, ich verstehe es nicht. Erklär mir das bitte. Ja, und in der Gruppe werdet ihr wahrscheinlich die Erfahrung machen, dass da doch der ein oder andere vielleicht eine Idee hat und ihr euch gegenseitig auch ermutigen könnt, füreinander da sein könnt, beten könnt, voneinander und miteinander lernen könnt, was es heißt, mit Jesus zu leben. Vielleicht sagst du, ach, das mit der Gruppe, ich traue mich noch nicht, das ist mir alles noch zu eng und zu persönlich. Such dir einen Freund, der Christ ist. Vielleicht sitzt hier gerade einer neben dir in der Gemeinde. Und frag diese Person. Sag, hey, ich werde jetzt anfangen mit dem Markus-Evangelium. Zeig mir, wo das ist. Zeig mir, wo die Bibel-App ist und wie ich das lesen kann. Und dann, wenn ich Fragen habe, darf ich dich fragen. Und ich glaube, dein christlicher Freund oder deine christliche Freundin, sie wird sich mehr als freuen, das von dir zu hören, weil uns das so wichtig ist. Weil wir bei dieser Begegnung mit Jesus, wenn wir Jesus kennenlernen, wirklich die Grundlagen unseres Glaubens lernen. Oder auch noch eine letzte Möglichkeit, die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist, wir starten bald wieder mit einem Glaubenskurs und da sprechen wir genau um diese Themen, ja, die Grundlagen unseres Glaubens und unseres Lebens. Also vielleicht ist das auch ein super Zeitpunkt für dich, da einzusteigen. Diesen Jesus wirklich kennenzulernen und dann festzustellen, ob das wirklich trägt und du bei ihm die Sorgen loswerden kannst. Jesus lädt alle Menschen ein, die ihm nachfolgen wollen. Und er bringt es am Ende so auf den Punkt. Er sagt, Vers 33, sorgt euch zuerst darum, Aha, da kommt der Haken. Also, um etwas sollen wir uns dann doch sorgen. Dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat, sagt Jesus. Wisst ihr, warum Jesus so sprechen kann? Weil er schon bezahlt hat. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt, damit wir alle unsere Sorgen bei ihm loswerden können. Unsere Schuld, unsere Scham, unsere Ängste, unser Leid, unsere Trauer, alles, alles dürfen wir bei Jesus loswerden und er kann so gut mit uns fühlen. Aber das ist kein Selbstzweck. Es geht nicht nur darum, dass du ein völlig befreites und sorgloses Leben führen kannst. Wir müssen unsere Sorgen loswerden, damit wir unseren Kopf, unser Herz und unsere Hände frei bekommen. Frei bekommen von unserem ganzen Sorgen um die alltäglichen Dinge und den Besitz und all diese ganzen Dinge, dass wir sie frei bekommen, damit wir mit Jesus für die Armen, für die Beladenen, für die Besorgten, für die Verletzten und für die benachteiligten Menschen dieser Welt da sein können. Damit wir ihnen mit der Liebe Gottes begegnen können. Damit wir ein offenes Ohr für ihre Sorgen haben. Damit wir ihre Nöte sehen können, um sie einzuladen, auch ihre Sorgen loszuwerden und Jesus zu vertrauen und von ihm leben zu lernen. Und vielleicht fragst du dich, ist das nicht viel zu einfach, Robert? Ist das nicht schon fast so kindlich naiv? Ganz ehrlich, das mag sein. Aber wäre es nicht unglaublich schön und befreiend, sich einfach ein Gottes liebender Vaterhand durch das Leben leiten zu lassen, wie ihr das hier auf dem Bild seht mit dem Jungen? Jesus, er lädt jeden Menschen ein. Ein Teil von seiner Familie zu werden. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich hier und heute ein, mit mir jetzt gleich das Gebet zu beten, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. Ich lade euch ein, aufzustehen und das auch ganz bewusst, jedes Wort mitzubeten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.